Wir haben einen guten Gott. Ich bin gespannt heute Morgen aufs Wort Gottes. Wir haben ja ein ganz spezielles Thema, mutig glauben, das ist die Serie. Und dann haben wir das Thema heute, auf dein Wort hin. Ich habe eigentlich die ganze Woche so an diesem Thema gearbeitet, darüber nachgedacht. Und zwar lesen wir das in Lukas Kapitel 5 und dort die Verse 1 bis 11. Und beim Studieren dieser Geschichte sind mir immer wieder neue Dinge aufgegangen. Also es hat mich zutiefst berührt. Und es ist schon ein heißes Thema, oder? Auf dein Wort hin. Da geht es um Glauben, da geht es um Vertrauen. Und jetzt lesen wir einfach mal die Geschichte und schauen uns die Geschichte etwas näher an, was Lukas da aufgeschrieben hat. Vers 1, Kapitel 5. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Bevor ich weiterlese, Simon Petrus war noch kein Jünger. Okay? Das war vorher diese Geschichte. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und jetzt kommt's. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Was für eine Entscheidung. Auf dein Wort. Nicht auf die Fischerkunst. Nicht auf das, was ich gelernt habe, weil das sagt mir, no way. Aber auf dein Wort hin werfe ich die Netze wieder aus. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn man das so oberflächlich liest, denkt man, was hat diese Aussage mit Fischen zu tun? Wo kommt dieser Gedanke plötzlich her? Das passt doch gar nicht dort rein. Aber wir schauen uns das mal ein bisschen näher an. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst. Von zu viel Fischen? Das kann nicht sein. Ein Schrecken hat ihn erfasst. Und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu ihm: Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Was für eine Geschichte. Wenn man die vier Evangelien liest, muss man Folgendes feststellen. Wieder mal waren Menschenmassen zusammengekommen, die Jesus erleben wollten. Er sprach zu ihnen und dann folgte sozusagen als krönender Abschluss des Ganzen ein Wunder. Und anschließend die übliche Aufregung, weil wieder ein Wunder passiert war. Also eigentlich nichts, was nicht so oder ähnlich auch in anderen Stellen der Bibel berichtet werden. Warum also hat Lukas diese Geschichte dann überhaupt niedergeschrieben? Weil diese Geschichten gab es schon genug. Warum auch die noch? Und da bin ich draufgekommen, wenn man das erste Kapitel liest, Lukas 1, wird man feststellen, warum Lukas, der Arzt, so genau und seziert dieses Evangelium geschrieben hat. Und das wollen wir uns ganz kurz anschauen. Er schreibt dort, lieber Theophilus, weil der Lukas, das Lukas-Evangelium war ein Brief an Theophilus. Also, lieber Theophilus, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was bei uns geschehen ist, so wie es die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich sehr darum bemüht, alles von Anfang an genau zu erfahren. Ich will es dir, lieber Theophilus, jetzt der Reihe nach berichten. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz. Warum hat Lukas diese ganzen Geschichten, auch diese Geschichte, die wir jetzt gelesen haben, warum hat er sie aufgeschrieben? Du wirst merken, schreibt er, du wirst merken, dass alles, was man dich gelehrt hat, richtig und wahr ist. Wow! Alles, was man dich gelehrt hat, ist richtig und wahr. Und das wirst du merken, wenn du meinen Brief liest. Ist das nicht ein toller Einstieg? Also auf diese Art und Weise wollen wir heute an Kapitel 5 rangehen, von Vers 1 bis 11. Er wollte dem Briefempfänger klar machen, dass alles, was man dir über Jesus erzählt hat, richtig und wahr ist. Halleluja. Eigentlich ist es eine Herausforderung zu glauben. Okay? Es ist eine Herausforderung zu glauben, zu vertrauen. Schauen wir uns das mal der Reihe nach an. Wer war jetzt eigentlich an diesem Seeufer zu finden? Erstens, da ist zunächst einmal die Menge. Es wird einfach beschrieben, die Menge, die sich zu Jesus drängte. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was wollten die eigentlich? Was wollten die eigentlich? Neue Wunder erleben? Fragezeichen. Jemanden hören, der so ganz anders als die Schriftgelehrten über Gott redete? Lukas erwähnt ganz pauschal, dass sie das Wort Gottes hören wollten. Mehr sagt er nicht. Bist du heute Morgen hergekommen, Gottes Wort zu hören? Ich hoffe doch. Mehr sagt er nicht. Das war alles. Wir können nur raten oder überlegen, was wir in solch einer Situation erwartet hätten. Warum, und jetzt nehme ich mal uns mit rein, warum wären wir diesem Wanderprediger an den See gefolgt? Mal eine ganz ehrliche Frage. Warum wären wir ihm gefolgt? Wäre uns dieses so ganz andere, aufregend neue Wort Gottes das wert gewesen? Oder anders gefragt, wären wir ihm überhaupt gefolgt? Ist auch eine Frage. Hätten wir unsere Arbeit für Stunden, ja Tage liegen gelassen, um ihn zu hören? Hätten wir das gemacht? Das sind Fragen. Warum sind diese Menschenmassen Jesus nachgefolgt? Was war der Grund? Da kommen wir zu einem zweiten Gedanken und das ist, wer war noch dort am See? Ein paar Fischer. Also ganz bewusst nicht ein paar Jünger, weil das waren sie noch nicht, sondern es waren außer dieser Menge auch ein paar Fischer an diesem Ort, und zwar Petrus, Jakobus und Johannes. Sie saßen am Ufer total enttäuscht. Kennst du so frustrierte Fischer? Frustriert. Total enttäuscht, weil sie die ganze Nacht umsonst gearbeitet hatten. Das Einzige, was sie gewonnen hatten, waren dreckige, zerrissene Netze, die sie zu putzen und zu flicken hatten. So saßen sie da. Auch wenn wir keine Fischer sind, also wir hier, so hat doch mancher von uns ähnliche Erfahrungen wie Petrus machen müssen, der Jesus gegenüber feststellte, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Ging's dir auch schon mal so? Du hast alles eingesetzt und das, was du dir erhofft hast, ist dabei nicht herausgekommen. Oder hast du immer Erfolg? Oder klappt immer alles bei dir? Ich gebe euch ein paar Kostproben. So mancher hat sich in der Schule, in der Ausbildung und im Studium abgemüht und es ist dann im Beruf doch nicht das herausgekommen, was man erhofft hatte. Karriere gescheitert. Da wurden die eigenen Kinder mit Freude erwartet, mit Liebe und Geduld und Nachsicht erzogen und heute ist man sich Spinnefeind. Das, was man sich mit seinen Kindern erhofft hat, hat nicht funktioniert. Oder eine Beziehung, die man so viel investiert hat, zerbricht schließlich doch. Oder noch härter, so viele haben sich gesund ernährt, Sport getrieben, ein gutes, ausgewogenes Leben geführt und sind doch krank geworden. Und jetzt sitzen sie am Seeufer und sagen, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. Wir haben alles eingesetzt und wir haben nichts gefangen. Frustriert, ausgelaugt, enttäuscht, vielleicht sogar vom Glauben enttäuscht, vielleicht von sich selber enttäuscht, wie auch immer. So ging es den Fischern, sie saßen dort völlig frustriert, alles eingesetzt, nichts gefangen. All diese Menschen haben wie Simon Petrus die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Alles scheint umsonst gewesen zu sein. Viele Menschen sind nach solchen Erlebnissen nicht nur niedergeschlagen oder wütend, sie sind auch verzweifelt. Vor allem dann, wenn sich die negativen Erfahrungen in ihrem Leben anfangen zu häufen. Warum meint es das Schicksal so schlecht mit mir? Fragezeichen. Hält mich Gott wirklich in seiner Hand? Gott, wo bist du? Ich brauche dich jetzt, nicht nächste Woche. Auf wen ist heute noch Verlass? Das sind so Fragen, die plötzlich auftauchen, wenn du am See sitzt und nichts gefangen hast. Der gut gemeinte Rat, lass den Kopf nicht hängen, ist dann eben nur gut gemeint. Aber er hilft nicht weiter. Hier brauchen wir es schon eine verlässliche Zuwendung, um wieder Mut zu haben. Und das ist die Zusage Jesus. Vertraue ich ihm für mein Leben? Und um diese Frage wird es heute Morgen gehen. Vielleicht sitzt du frustriert am See deines Lebens. Ich rufe dir zu, lass dich von der Frage herausfordern. Vertraue ich jetzt meinem Jesus? Hallo? Seid ihr zu arg frustriert jetzt? Aber ich fordere euch heraus, weil ich kenne diese Lebenssituation und die Spielchen, die das Leben manchmal mit uns treibt. Und was will das? Es will uns wegbringen von dem, auf den am Ende Verlass ist. Und das ist Jesus. Schau, vielleicht gelingt es dann, Vertrauen zu fassen, die Hoffnung nicht aufzugeben und wie Petrus unsere Netze aufs Neue auszuwerfen. Also wir stellen fest, es war die Menge am See, es waren frustrierte Fischer am See. Wer war noch am See? Jesus. Jesus war natürlich dort. Im Lukas-Evangelium wird uns berichtet, wie Simon Petrus sich nicht der Hoffnungslosigkeit hingibt, sondern wie er sein Vertrauen in Jesus setzt. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn es um mutigen Glauben geht. Dass du nicht in der Hoffnungslosigkeit sitzen bleibst, sondern deinen Anker auswirfst in Jesus hinein. Halleluja. Und dort dein Boot erneut festmachst zu einem der größten Fänge deines Lebens. Halleluja. Jesus kam und bat Petrus, ein wenig vom Ufer wegzurudern, damit er auch von allen gesehen und gehört werden kann. Ob Petrus vielleicht lieber in Ruhe seine Arbeit getan hätte, das war so eine Frage für mich. Andererseits, mit im Boot konnte er Jesus natürlich aus nächster Nähe zuhören, als dieser die Menge lehrte. Auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Simon Petrus vertraut Jesus. Er saß bei ihm im Boot, als Jesus zu den Menschen am Seeufer sprach. Und er hat die Worte Jesu bestimmt recht verstanden und sie sich zu Herzen genommen. Sie werden ihn wie die anderen Zuhörer auch innerlich bewegt und aufgerüttelt haben. Davon gehe ich aus. Was Jesus da zu sagen hatte, war anders. Es war radikal als seine bisherigen Lebenserfahrungen. Und das ist jetzt interessant. Wir wissen nicht, worüber Jesus damals geredet hat. Hat Lukas nicht aufgeschrieben. Wir wissen es nicht. Vielleicht war es der Gedanke, wie wir sie in der Bergpredigt finden. Zum Beispiel, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Geht's noch radikaler? Vielleicht hat er das gesprochen und die Leute waren total gefesselt, weil sowas hatten sie noch nie gehört. Was soll ich meine Feinde lieben? Oder vielleicht waren es auch Worte, wie wir sie aus der Seligpreisung kennen. Selig sind, die da Leid tragen. Ja, kann denn das sein? Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die da hungern nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erfahren. Vielleicht hat Jesus über dieses Thema geredet. Was auch immer, es hat die Herzen der Menschen berührt ins Tiefste hinein. In diesen Worten war Ermutigung, davon gehe ich aus. Ermutigung für Hoffnungslose, denen Jesus Hoffnung und die Vision von Gottes Friedensreich zusprach als einer besseren Welt, in der sie alle Anteil am ewigen Heil haben würden. Also, wir haben festgestellt, da war die Menge, da waren die Fischer und da war dieser Jesus mit seiner Botschaft. Mit einer Botschaft, die die Massen anzog. Und die das Wort Gottes laut Lukas hören wollten. Und jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir rein in diese Geschichte. Seid ihr bereit? Okay. Jesus ist fertig mit seiner Rede, geht nach Hause schlafen. Nein. Jesus ist fertig mit seiner Rede an die vielen, an die Menge. Und jetzt wendet er sich an den Einzelnen. Direkt an Petrus. Schau, nachdem Jesus mit seiner Rede zu Ende war, sagte er zu Simon Petrus, völlig unvermittelt, weil sie hatten nicht über den Nichtfischfang gesprochen. Das war gar kein Thema. Das war ein Thema für die Fischer. Aber völlig unvermittelt dreht sich Jesus im Boot zu Petrus um. Und es ist schon immer gut, wenn Jesus im Boot ist, okay? Immer gut. Wenn er in deinem Boot ist. Er wendet sich zu Petrus hin und er sagt, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Darauf entgegnete ihm Simon Petrus, Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber, das gefällt mir so heute Morgen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und jetzt müssen wir Folgendes wissen. Aus der Sicht des Petrus war das ein ausgesprochen dummer Befehl von Jesus. Ausgesprochen dumm. Seit Generationen wussten alle Fischer, niemand fängt auf dem See Genezareth tagsüber Fische. Das geht nur nachts. Weil am Tag sind die Fische in der Tiefe und sie kommen nur nachts hoch, dass man sie fangen kann. Ich meine, das war jetzt mal Fachwissen und deswegen ist das umso spannender. Freiwillig kamen die Fische nur nachts an die Oberfläche und auch dann nur da, wo sie es selbst wollten und nicht da, wo die Fischer gerade waren. Ja, wenn man ihnen befehlen könnte, hat vielleicht Petrus gedacht, wenn man ihnen befehlen könnte, aber wer hatte dazu schon als Mensch die Macht? Nun gut, Petrus weist Jesus zwar darauf hin, dass die Aktion wahrscheinlich nichts bringen wird, aber er tut, was ihm gesagt wurde. Und da wird's spannend. Er tut, was ihm gesagt wurde. Petrus reagierte auf die Aufforderung Jesu hin nicht blindlings. Er reagierte auch nicht naiv, um das gleich mal festzustellen, sondern er reagierte bewusst, reflektiert. Es war seine Entscheidung. Hallo. Ganz wichtig. Aber seine Entscheidung lautete, auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und das Vertrauen, für das er sich entscheidet, wird belohnt. Und trotzdem taucht hier die Frage auf, gehorcht er nur oder vertraut er bereits? Oh, der ist gut. Da machen wir ein Zitat draus. Gehorchst du nur oder vertraust du schon? Hallo? Gehorchst du nur oder vertraust du schon? Weißt du, auch wir Christen neigen dazu, dass wir sagen, okay, wir machen es aus Gehorsam, aber Vertrauen ist ein anderes Thema. Aber das fordert uns ja heraus. Wenn du deinem Herrn glauben möchtest, musst du in die Spur des Vertrauens hineinkommen und darfst nicht nur am Gehorsam hängen bleiben. Kann ich einen Amen hören? Gehorchst du nur oder vertraust du schon? Das ist die Herausforderung. Schlechthin, heute Morgen. Lukas lässt diese Frage offen. Er berichtet einfach, was weiter passiert. Petrus fängt mehr Fische als jemals zuvor in seinem Leben. Er muss um Hilfe schreien, damit er die Netze nicht zerreißen. Und dann werden sogar beide Boote so voll, dass sie fast sinken. Was für eine Geschichte. Die Geschichte vom Fischzug des Petrus ist eine Vertrauensgeschichte. Die Geschichte des Fischzugs von Petrus ist eine Glaubensgeschichte. Fordert es dich heraus? Schau auf dein Wort hin. Die Bibel sagt, Gott ist der Herr, mein Arzt. Auf dein Wort hin. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Auf dein Wort hin, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Auf dein Wort hin, komm, lauf auf dem Wasser. Auf dein Wort hin, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Auf dein Wort hin, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Auf dein Wort hin, fürchte dich nicht, glaube nur. Und jetzt könnte ich weitermachen die nächste Stunde. Auf dein Wort hin, auf dein Wort hin, Herr. Glauben wir das Wort? Ist es für uns dann nur ein Gehorsamsakt oder ist es ein Vertrauensakt? Gehorchst du nur oder vertraust du schon? Das ist die Herausforderung. Das war die Herausforderung für mich die ganze Woche. Gehorchst du nur? Oder vertraust du schon? Und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen tiefer in diese Geschichte rein. Das fällt einem nur auf, wenn man mal genau nachforscht. Und das ist so interessant. Interessant ist, passt gut auf, das müsst ihr euch jetzt merken. Interessant ist, Vor dem Fischzug sagte Petrus: Meister, wir haben. Im Griechischen steht hier nicht das übliche Rabbi. Dieses übliche Wort für Meister, mit dem Jesus oft angeredet wurde im Allgemeinen, da steht im Griechischen Epistata, wörtlich übersetzt Vorgesetzter. Vorgesetzter, die damals übliche Anrede für eine höhere gestellte Persönlichkeit. Aus dem vorhergehenden Bericht am Ende des 4. Kapitels von Lukas wissen wir, dass Jesus und Petrus sich bereits begegnet sind. Nach seiner Predigt in der Synagoge von Kapernaum hatte Petrus Jesus mit in sein Haus genommen, hat ihn dort bewirtet und bei der Gelegenheit hat Jesus auch gerade noch seine Schwiegermutter geheilt. Aber da war Petrus noch kein Jünger. Er hat ihn mitgenommen. Er erlebte ihn als einen Höheren, als einen Vorgesetzten. Haben wir das? Okay, jetzt wird's spannend. Petrus erkennt mit der Anrede Vorgesetzter also durchaus an, dass dieser Jesus, der da im Haus sein Gast gewesen war, der in seinem Boot gesessen und gelehrt hatte, ein Höherer war als er selbst. Weil er ein Höherer war als er selbst, pass gut auf, deswegen hat er diesen Gehorsamsschritt getan, der im Vertrauen endete. Haben wir das Bild? Okay, jetzt wird's spannend. Es ist so spannend. Es ist so spannend. Also, deswegen tut er, was Jesus von ihm verlangt, auch gegen die eigene Erfahrung. Ganz anders nach dem Fischzug. Also vor dem Fischzug sagt Petrus: Vorgesetzter, Höherer. Nach dem Fischzug fällt er Jesus voll Entsetzen zu Füßen und stammelt: Herr. Nicht mehr Vorgesetzter, sondern Herr, die jüdische Umschreibung des Gottesnamens. Petrus anerkennt nach dem Fischzug: Das ist Jesus, das ist Gott persönlich. Deswegen das Erschrecken. Deswegen das Hinfallen. Deswegen, ich bin ein sündiger Mensch, geh fort von mir. Erschüttert von dem Einbruch der Gegenwart Gottes in sein Leben. Wow, das begeistert mich. Woher dieser Sinneswandel, dieses tiefes Erschrecken? War ihm vielleicht Psalm 8 in den Sinn gekommen? Dieser Psalm gilt als prophetische Vorhersage für den verheißenen Messias. Dort heißt es nämlich, Psalm 8, alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder, allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Der den Fischen befehlen konnte, am helllichten Tag gegen jede Regel an die Oberfläche des Sees Genezareth zu schwimmen, und zwar genau in die Netze der Fischer hinein. Das war kein Vorgesetzter mehr. Das war der Herr, der Messias persönlich. Ja, gib mal unserem Herrn einen Applaus. Halleluja. Persönlich. Was für ein Erleben vom Rabbi-Meister zum Vorgesetzten und dann zum Herrn. Und weißt du, was dann geschah? Dann ging es nicht mehr um Gehorsam, dann ging es um Vertrauen. Gehorchst du nur oder vertraust du schon? Was für eine Herausforderung heute Morgen. Halleluja, Halleluja. Das konnte nur der sein, der Macht hatte, den Fischen im Meer und allem, was die Meere durchzieht, zu gebieten. Das konnte nur der Menschensohn sein. Der so lange verheißene, erwartete Messias stand bei Petrus im Boot. Halleluja, ist das nicht gewaltig? Mutig, glauben. Gegen diese göttliche Wirklichkeit, die da ungefragt in sein Leben eingebrochen war, waren die vielen Fische nichts. so wertvoll materiell gesehen der Fang auch gewesen sein mochte, da gab es nur eine Reaktion. Und ich glaube, wir können sie alle nachvollziehen. Wir würden wahrscheinlich alle genau wie Petrus reagieren, wenn der allmächtige Gott, Schöpfer der Himmel und der Erde, plötzlich so in dieser Deutlichkeit in unser Leben einbricht. Da bleibt dir nur eins übrig, auf die Knie zu fallen und anzubeten. Amen. Halleluja. Anzubeten, anzubeten. Gott, danke, dass du da bist. Der Messias, der Retter, der, der den Fischen befehlen kann, am helllichten Tag in die Netze zu schwimmen. Meine Güte, wenn du Fischer bist, den brauchst du. Halleluja. Haben wir es verstanden? Wie hat Jesus auf dieses Bekenntnis von Petrus reagiert? Zuerst mit einem Satz, den wir immer wieder in der Bibel finden, wenn Gott sich Menschen offenbart und sie darüber zu Tode erschrocken sind. Was sagt die Bibel? Was sagt Jesus dann? Fürchte dich nicht. Halleluja. Fürchte dich nicht. Diesen Satz hörte Maria, als der Engel erschien. Ebenso wie die Hirten auf dem Felde, als plötzlich der Himmel aufging und die Klarheit des Herrn sie umleuchtete, wie die Bibel es beschreibt. Denselben Satz hörten die Jünger als erstes, als Jesus über Wasser auf sie zukam. Und ebenso Petrus, Jakobus und Johannes, als Jesus verklärt wurde. Jedes Mal bei diesen Geschichten, fürchte dich nicht, wenn die Herrlichkeit Gottes in dein Leben hineinbricht. Fürchte dich nicht, lass die Dinge los, die du mit deinen menschlichen Händen versuchst festzuhalten. Lass die Dinge los, wo du meinst, du könntest das Leben regeln. Lass Gott dein Leben regeln. Amen. Lass Gott dein Leben regeln. Vertraue ihm. Was hat diese göttliche Zusage, fürchte dich nicht, in Petrus ausgelöst? Und jetzt wird's richtig radikal. Hör mal zu. Du, das hat mit Glauben zu tun, und zwar gewaltig. Mit Petrus und seinen Gefährten ist etwas Gewaltiges geschehen, als nämlich Jesus fortfuhr und zu ihm sagt, von nun an wirst du Menschen fischen. Bringen sie zwar noch die angefangene Arbeit zu Ende, das heißt die Boote an Land, aber dann lassen Petrus und seine Gefährten buchstäblich alles hinter sich. Arbeit, Familie, Frau, vielleicht Kinder und folgten Jesus nach. Wie kann man so kopflos und radikal sein, würde der intelligente Mensch von heute sagen. Aber jetzt pass auf, sie fürchteten sich nicht. Sie fürchteten sich nicht und sie haben offenbar auch keine Gewissensbisse. Sie wissen, wenn er in die Nachfolge ruft, wird er auch für uns sorgen und für unser Zuhause sorgen? Denn sie haben erlebt, in Jesus ist Gott und nichts ist ihm unmöglich. Darauf vertrauten sie. Halleluja. Halleluja. David sagte, ich habe in meinem ganzen Leben niemals einen gerechten Mangel leiden sehen. Wow. Ist das nicht gewaltig? Fürchte dich nicht. Und das rufe ich dir heute Morgen zu. Fürchte dich nicht. Folge Jesus nach. Sei radikal. Sei radikal. Nicht einfach nur gehorsam. Das ist zu wenig. Das gehört auch dazu. Aber die große Frage ist die und bleibt die, wenn du heute nach Hause gehst. Gehorche ich nur? Oder vertraue ich schon? Ich möchte abschließen mit einer Frage. Worauf vertraust du? Ich möchte auf Jesus vertrauen. Du auch? Ich möchte auf Jesus vertrauen. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen heute Morgen, dass du uns durch diese Geschichte so offenbar wirst. So deutlich, so klar wie einem Petrus, der, als er das alles sah, feststellen musste: Es ist der Messias in meinem Boot. Es ist der Messias in meinem Boot. Er ist in meinem Lebensboot. Er ist an meinem Arbeitsplatz. Er ist dort, wo ich frustriert bin und nichts gefangen habe. Er ist dort, wo ich alles eingesetzt habe, was in meiner Macht ist, und es ist nichts mehr rausgekommen. Er ist dort, wo ich nicht weiter weiß in meinem Leben. Er ist dort, wo Not und Krankheit mich befallen hat. Er ist dort, wo Hass und Bitterkeit sich in meinem Herzen Raum suchen möchte und mich zu Fall bringen möchte. Er ist überall dort. Herr, ich möchte wegschauen zu den Niedrigkeiten und Schwierigkeiten des Lebens, von all diesen Dingen, die der Teufel auch manchmal als Stolpersteine in unser Leben hineinwirft. Herr, ich möchte wegschauen und auf dich schauen. Herr, ich möchte dir nicht nur gehorchen, ich möchte dir vertrauen. Hilf du mir. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du der ganzen Gemeinde Gnade gibst. In Jesu wunderbarem Namen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für einen großen, großen, großen Fischzug. Halleluja. Amen. Amen. Amen.